ARD. In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir Das leere Haus, ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson.
Als im Frühjahr 1894 The Honorable Ronald Adair in London unter höchst sonderbaren und unerklärlichen Umständen ermordet aufgefunden wurde, bedrückte mich der schwere Verlust, den die Öffentlichkeit durch den Tod von Sherlock Holmes 3 Jahre zuvor erlitten hatte, mehr denn je zuvor. In jenen Tagen beschäftigte ich mich im Geiste so viel mit Holmes und unseren gemeinsamen Abenteuern, dass es mir besonders nahe ging, als ich in der Oxford Street zufällig mit einem Mann zusammenstieß. Es war sein 4 Jahre älterer Bruder Mycroft, den ich einmal flüchtig kennengelernt hatte.
Oh, entschuldigen Sie. Ja. Sie sind doch Mr. Mycroft Holmes.
Und Sie sind Dr. Watson.
Ja. Wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, jahrelang. Das letzte Mal bei dem Fall mit dem Professor Moriarty, wenn ich mich recht erinnere.
Jahre ist es schon her, sagen Sie? Ja, doch, es muss wohl so sein.
Wie die Zeit verfliegt.
Für mich schleicht sie. Ich habe vor kurzem meine Frau verloren.
Ach, davon wusste ich ja gar nichts, Dr. Watson.
Sie ist ganz plötzlich gestorben. Es hat mich ziemlich mitgenommen. Das und der Tod von Holmes. Oh, entschuldigen Sie bitte.
Kein Grund, sich zu entschuldigen, Dr. Watson. Ich habe mich inzwischen an den Gedanken gewöhnt. Im Laufe von 3 Jahren findet man sich mit manchem ab, scheint mir, selbst mit dem Tod.
Ja, vielleicht. Mir fällt es trotzdem sehr schwer. Seit dem Tod meiner Frau fehlt mir Holmes mehr denn je.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es kommen auch mal wieder andere Zeiten, glauben Sie mir. Lassen Sie sich nicht unterkriegen und erwarten Sie das Unerwartete. Das ist mein Rat.
Ja, viel Unerwartetes begegnet mir neuerdings nicht mehr. Solange Holmes noch lebte, wusste ich nie, was am nächsten Tag passieren würde. Er holte mich immer wieder weg zu einem aufregenden Fall oder sowas. Ja, das war genau das Richtige für mich. Es war eine unvergessliche Zeit.
Ich habe natürlich Ihre Chronik über die Abenteuer mit meinem Bruder gelesen, Dr. Watson. Glänzend geschrieben, muss ich sagen.
Oh ja, das ist sehr freundlich.
Haben Sie eigentlich auch nach Sherlocks Tod noch Interesse an Kriminalfällen?
Ja, doch, ein wenig schon. Im Allgemeinen unterrichte ich mich genau über die auftauchenden Fälle und bemühe mich um eine Lösung, wie Sherlock Holmes es getan hätte. Nur so zu meiner Zerstreuung natürlich.
Was halten Sie denn von der Adair-Geschichte?
Tja, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht recht Zeit gehabt, alles darüber zu lesen. Ich hatte in letzter Zeit viel in meiner Praxis zu tun. Wie war das eigentlich?
Ein Rätsel, so recht nach dem Herzen meines Bruders. Ronald Adair war der 2. Sohn des Herzogs von Maynooth. Das wissen Sie wohl.
Ja, das hörte ich.
Seine Mutter und seine Schwester waren ausgewiesen und konnten bei ihrer Rückkehr nicht in die Wohnung, obwohl in seinem Zimmer noch Licht brannte. Sie brachen schließlich die Türe auf und fanden ihn mit einer Kugel im Kopf. Keinerlei Waffe im Zimmer. Auf dem Tisch waren einige Gold- und Silbermünzen aufgestapelt und daneben lag eine Liste der Herren, mit denen er regelmäßig in seinem Club Karten spielte.
Also Mord?
Na, das ist so gut wie sicher. Den Polizeiberichten nach waren aber keinerlei Spuren zu entdecken. Die Zimmertür war von innen versperrt und keinerlei Anzeichen, dass jemand sich mit Gewalt Zutritt verschafft hatte. Die Wohnung liegt im 2. Stock und geht auf die Parklane hinaus. Nach Ansicht der Polizei ist es ausgeschlossen, dort raufzuklettern, ohne ein Gerüst aufzustellen.
Aber vielleicht stand eines der Fenster offen. Könnte nicht jemand von der gegenüberliegenden Straßenseite ausgeschossen
werden? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Von der anderen Seite der Parklane jemand eine Kugel in den Kopf zu schießen und auch noch nachts, das brächte wohl kein Mensch fertig. Außerdem hat niemand einen Schuss gehört.
Ja, ist eine höchst rätselhafte Geschichte, Mr. Holmes. Das hätte Ihren Bruder sicher sehr interessiert.
Und ob?
Während jetzt ein Verbrecher straffrei ausgeht.
Na, das müssen wir abwarten.
Ich kann ja auf dem Heimweg mal durch die Park Lane gehen. Ich wohne nämlich jetzt in Kensington.
Tun Sie das, Dr. Watson. Unbedingt. Die Hausnummer ist 427.
427, ja.
Ich bin vor ein paar Minuten selbst dort vorbeigekommen. Der übliche Menschenauflauf. Einer erzählt dem anderen, wie er glaubt, dass es passiert ist.
Der hat sich selbst umgebracht, sage ich. Und dann hat er im Fallen den Revolver noch zum Fenster herausgepfeffert.
So ein Quatsch! Wo steht, dass man in der Parklane einen Revolver gefunden hat?
Ja, und wenn du ein Goldstück auf der Straße findest, rennst du da auch nicht gleich zur Polente, oder? Den hat jemand gefunden und gleich verscheppert. Schwein gehabt, nenne ich das.
Ah, seine alte Weiß. Verlasst euch drauf. Immer die Weiber, die stecken hinter allem. Die hat ihm durchs Schlüsselloch abgeknallt.
Du spinnst. Wie oft soll ich euch noch sagen, dass er gar nicht verheiratet war? Mit seiner Schwester und seiner Mutter hat er gelebt. Stimmt doch, Sir, oder?
Ja, so war es.
Na, siehst du.
Was hat denn der damit zu tun? Wer hat sie nach ihrem Senf gefragt, möchte ich wissen.
Ja, eben. Senf? Ach so, ja. Ich habe nur eine Frage beantwortet. Und jetzt, guter Mann, lassen Sie mich vorbei.
Hey, nicht so drängen. Die Bücher sind wertvoll.
Das ist ja unerhört. Unerhört, jetzt haben Sie mir aus der Hand geschlagen.
Ja. Entschuldigen Sie mich. Ja, ich hebe Ihre wertvollen Bücher wieder auf.
Heben Sie sie mir so. Wissen Sie, was das für Werke sind? Das sind Werke.
Ja, bitte schön. Und das noch eins. So, und jetzt lassen Sie mich endlich durch.
Unverschämt.
Herein.
Entschuldigen Sie, Herr Doktor.
Ja, Jessie? Was gibt's?
Ein alter Mann ist draußen und möchte Sie sprechen.
Im Wartezimmer?
Nein, im Flur. Er hat seinen Namen nicht genannt, aber er sagt, Sie würden ihn kennen.
So. Aha. Wie sieht er denn aus?
Er hat einen Buckel und einen weißen Backenbart.
Fragen Sie ihn erst mal, woher? Schicken Sie ihn herein.
Jawohl, Sir. Bitte kommen Sie rein. Dr. Watson erwartet Sie.
Danke. Guten Tag. Sie kenne ich doch.
Das will ich meinen. Sie haben mir all meine wertvollen Bücher aus der Hand geschlagen heute Vormittag.
Ja, natürlich. Das tut mir leid. Das war bestimmt nicht meine Absicht. Außerdem habe ich sie doch wieder aufgehoben. Was wollen Sie noch von mir?
Sie wundern sich wohl, dass ich zu Ihnen gekommen bin, ne?
Ja, allerdings.
Ja. Ich habe ein zartes Gemüt, Herr Doktor. Und als ich Sie zufällig in diesem Haus verschwinden sah, da bin ich hinter Ihnen hergehumpelt. Ja. Lieber mal hereinschauen, habe ich mir gesagt, und dem freundlichen Herrn sagen, wie leid es mir tut, dass ich heute früh auf der Straße so böse geworden bin.
Ach, nein, das ist keine Ursache. Trotzdem sehr nett von Ihnen, dass Sie zu mir gekommen sind.
Ach, das war mir ein Vergnügen, Herr Doktor. Ach, was ich noch sagen wollte, mein kleiner Buchladen, der ist gleich um die Ecke in der Church Street.
So.
Sie sammeln nicht etwa selbst, Sir?
Ich? Nein. Ich brauche nichts.
Oh, schade. Hier habe ich nämlich die britischen Vögel.
Aha.
Ja, das ist ein wunderschönes Buch. Ja, das ist spottbillig, die britischen Vögel. Und die Werke von Catullus, kennen Sie, ja?
Nein.
Den Heiligen Krieg, ja, kennen Sie. Alles so gut ist wie geschenkt, ne? Na, was meinen Sie?
Ja,
mit 5 Bänden könnten Sie doch gerade die Lücke da drüben auf dem 2. Regal füllen. Na, sieht ein bisschen leer aus, finden Sie nicht auch?
Wo?
Na, da drüben.
Ach so, da drüben.
Da könnten Sie doch die britischen Vögel.
Tja, das käme darauf an. Wie viel?
Mein lieber Watson.
Holmes!
Holmes. Du bist es wirklich?
Du machst dein Gesicht, Watson, als hättest du ein Gespenst gesehen. Nur trink erst mal. Cognac mit Wasser. Ja. Das hilft doch all deinen Patienten. Warum nicht dir?
Holmes,
Ich kann es nicht fassen.
Es war ja auch unverzeihlich von mir, den weißen Bart so dramatisch fallen zu lassen, nicht? Ich hätte dich erst ein wenig vorbereiten sollen. Vergib mir, Watson, bitte. Kannst du mir noch mal verzeihen?
Ja. Aber wo ist denn dein Buckel?
Tja, mein lieber Watson, für einen Mann meiner Größe war es nicht gerade angenehm, sich stundenlang um 30 Zentimeter zusammenzuquetschen.
Es ist... Du lebst, Holmes. Ja? Du lebst. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du bist doch in die Reichenbach-Fälle gestürzt. Du und Professor Moriarty vor 3 Jahren.
Oh, diese schreckliche Klamm.
Entsetzlich.
Aber ich hatte eigentlich keine großen Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen, Watson. Ich war nämlich nie drin.
Nie? Ja, was? Aber ich habe doch deine Fußspuren gesehen, mit eigenen Augen. Ja. Deine und die von Moriarty. Hm. Bis zum Rande des Abgrunds. Da habt ihr offenbar miteinander gerungen und... Ja, dann war's aus. Nichts ließ darauf schließen, dass einer von euch zurückgekommen sei.
Sind wir auch nicht.
Ja. Ja, aber dann erkläre mir bitte...
Wir haben tatsächlich miteinander gerungen. Und ich selbst war überzeugt, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Was mich schließlich gerettet hat, war meine Kenntnis der japanischen Ringkunst aus früheren Jahren. Moriarty stürzte ab. Ich blieb am Leben.
Ja. Aber das ist doch schon 3 Jahre her, Holmes.
3 lange Jahre, mein lieber Watson. Aber während ich so über dem Abgrund stand und versuchte, wieder Atem zu schöpfen, wurde mir plötzlich bewusst, was jetzt geschehen musste. Moriarty war ja keineswegs der Einzige, der sich geschworen hatte, mich aus der Welt zu schaffen. Mindestens noch 3 andere Herren trugen sich mit der gleichen Absicht, und einer von ihnen würde mich mit ziemlicher Sicherheit eines Tages überrumpeln. Nur solange alle Welt an meinen Tod glaubte, hatte ich die Möglichkeit, sie zu überrumpeln und früher oder später alle zur Strecke zu bringen.
Deshalb also bliebst du verschwunden?
Ja, ich zog also einzig und allein meinem Bruder Mycroft ins Vertrauen.
Jetzt begreife ich, warum
er... Auch dafür habe ich mich bei dir zu entschuldigen, Watson. Ich musste unter allen Umständen für tot gehalten werden. Das verstehst du doch. Und dein Bericht über meine letzte Stunde hätte gewiss nicht halb so überzeugend gewirkt, wäre dir die Wahrheit bekannt gewesen, nicht? Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen. Mindestens 2-mal hatte ich bereits die Feder in der Hand, um dir zu schreiben. Aber dann packte mich immer wieder die Angst, deine freundschaftliche Neigung zu mir könnte dich zu einer Indiskretion verleiten. Ich musste inkognito bleiben, bis meine mutmaßlichen Mörder liquidiert waren.
Und sind sie das?
Ja, bis auf einen. Und der weiß auch, dass ich nicht mit Moriarty umgekommen bin. Das Versteckspielen ist somit sinnlos geworden.
Hat er dich erkannt?
Ja.
Das ist wirklich erstaunlich, Holmes. Ja, das ist erstaunlich. Und ja, und einer der glücklichsten Tage meines Lebens.
Danke. Danke, mein lieber Watson.
Ja, aber wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt?
Oh, ich bin keineswegs untätig gewesen. Nach London konnte ich nicht zurück, da bin ich zu bekannt. Also bereiste ich 2 Jahre lang Tibet. Du hast vielleicht von der bemerkenswerten Expedition eines gewissen Sigerson gehört. Eines Norwegers.
Ja, natürlich. Ja? Aber willst du etwa behaupten, dass du...
Ich? Hat mir großen Spaß gemacht. Mein Leben als Sigerson. Und dann war ich kurz in Paris und danach habe ich mir Mekka angesehen und dem Khedive in Khartoum einen hochinteressanten Besuch abgestattet. Und schließlich bin ich wieder nach Frankreich zurückgekehrt. Dort befasste ich mich mehrere Monate lang in einem Laboratorium in Montpellier mit einem Nebenprodukt der Teerfabrikation, bis ich dann erfuhr, dass nur noch eine meiner Feinde in London verblieben war. Ich kam sofort hierher zurück, entdeckte, dass Mycroft meine Wohnung in der Baker Street völlig unverändert gelassen hatte, versetzte Mrs. Hudson durch meinen Anblick in einen fast hysterischen Zustand und wollte dich gerade besuchen kommen, als mir diese Affäre in der Park Lane dazwischen kam.
Der Adair-Mord?
Ja. Ja, aber
was hast du denn damit zu schaffen?
Was hast du damit zu schaffen, mein lieber Watson? Du fielst richtig auf in der kleinen Menschenmenge, die sich heute Morgen vor dem Haus versammelt hatte.
Offen gestanden, Holmes, ich versuchte häufig hinter das Geheimnis dieser Kriminalfälle zu kommen. Ich überlegte mir, was du an meiner Stelle getan hättest. Verstehst du?
Ja.
Auf die Weise konnte ich mich ein wenig in die guten alten Tage zurückversetzen.
Mein armer Watson. Na, jetzt sind die guten alten Tage wieder da. Ich bin zu dir gekommen, um dich wieder einmal um deine Mitarbeit zu bitten.
Mit Begeisterung, Holmes.
Als erstes möchte ich dir jedoch mein herzliches Beileid zum Tod deiner Frau aussprechen.
Danke, Holmes. Weißt du, mein größter Wunsch wäre, dass meine liebe Mary deine Rückkehr von den Toten noch hätte miterleben dürfen.
Und ich hätte mich nicht weniger gefreut. Tja, hör zu, Watson. Ich muss dich warnen. Wir haben heute Nacht ein recht riskantes Unternehmen vor uns.
Na, umso besser. Um was handelt es sich?
Wir werden gegen 8 Uhr hier zuerst ein kleines Abendbrot zu uns nehmen. Ich meine, wenn es dir recht ist.
Aber natürlich. Das ist doch kein Problem.
Und dann lassen wir uns mit einer Droschke in die Nähe des Cavendish Square fahren.
Ja, und was sollen wir doch?
Von da aus gehen wir zu Fuß durch die zahllosen kleinen Straßen und Gassen. Ich möchte mich lieber noch nicht überall zu erkennen geben. Daher auch der schäbige Anzug, den ich jetzt gleich ausziehen werde.
Und wo gehen wir hin?
In die Baker Street.
In deine Wohnung?
Ja.
Nummer 221b.
Fast, aber nicht ganz.
Nicht ganz.
Wir begeben uns in das Haus gegenüber.
Gegenüber?
Ganz recht. Camden House.
Ja, ich habe zwar keine Ahnung, was du vorhast, Holmes, aber Camden House, das steht doch schon seit Jahren leer. Ich bin erst vor ein paar Tagen dort vorbeigekommen.
Eben.
Ach, du weißt also, dass es leer ist.
Die vergangenen 3 Jahre haben meiner Sehkraft wenig Abbruch getan, mein lieber Watson. Ich war doch gestern erst in meiner Wohnung.
Ach so, ja. Aber was sollen wir denn im Camden House, Holmes?
Wenn ich mich nicht sehr täusche, werden wir dort jemand antreffen.
Wen?
Einen gewissen Oberst Moran. Sagt dir der Name etwas?
Moran?
Ja.
Nein, könnte ich nicht behaupten.
Aha. Na, so ganz so scharfsinnig, wie ich dachte, bist du also doch noch nicht geworden. Hast du ein Who's Who?
Ja, doch, habe ich. Ach so, einen Moment. Aber nur vom vorigen Jahr.
Das macht nichts.
Ah, ja. So, bitte.
Jetzt lass mal sehen.
Genügt dir das?
Ja, lass mal sehen. Also, unter M. Jetzt warte mal. Hier ist Moran, Sebastian. Hör dir das an, Watson. Moran Sebastian, Oberst, früher beim 1. Bataillon der Bangalore-Pioniere. Geboren 1840 in London als Sohn des Sir Arthur Moran. Ehemaliger britischer Gesandter in Persien. Inhaber des Bath-Ordens, Schule Eton, Universität Oxford. Diente mit Auszeichnung im Jowaki-Feldzug im Afghanischen Krieg bei Sherpur und bei Kabul. Bist du ihm während deiner Militärzeit nie begegnet, Watson?
Nein, ich kann mich nicht erinnern.
Moment, du hast noch nicht alles gehört. Autor von Großwild im Himalaya, 1881, und 3 Monate im Dschungel, 1884, wohnhaft in der Conduit Street, Mitglied des Anglo-Indischen Clubs, des Tankerville Clubs und des Bagatelle Bridge Clubs. Ja, jetzt bist du informiert.
Mhm. So. Ja, das ist recht imponierend.
Obwohl sie einiges ausgelassen haben.
Zum Beispiel?
Dass er der gefährlichste Mann Londons ist.
Tatsächlich?
Er hat in den letzten Jahren Karriere gemacht. Solange Moriarty noch am Leben war, konnte Moran es nur bis zum zweitgefährlichsten bringen. Er galt als Moriartys Stabschef.
Aber ursprünglich war er doch ein verdienter Mann.
Ja, noch heute spricht man in Indien davon, wie er durch einen Kanalisationsschacht gekrochen ist, um einen angeschossenen Tiger zu erledigen. Noch dazu einen höchst gefährlichen.
An die Geschichte erinnere ich mich noch.
Aber du hast sicher auch schon bemerkt, Watson, dass manche Bäume bis zu einer gewissen Höhe ganz gerade wachsen und sich dann plötzlich hässlich zu krümmen beginnen. Und genau das Gleiche, das kann man auch bei Menschen feststellen. Meiner Theorie nach durchläuft jeder Einzelne in seiner Entwicklung die gesamte Laufbahn seiner Vorfahren. Stellt sich ein plötzlicher Wandel zum Guten oder Bösen ein, so ist es meist der Niederschlag eines starken Einflusses in irgendeiner Stelle in seinem Stammbaum.
Ja, die Theorie scheint mir aber recht weit hergeholt, Holmes.
Naja, sie muss ja auch nicht unbedingt jedes Mal zutreffen. Wie dem auch sei, Oberst Moran geriet auf die schiefe Ebene. Und obwohl keinerlei Skandal entstand, wurde ihm der Boden in Indien allmählich zu heiß. Er zog sich nach London zurück, wo sich dann Moriarty bald an ihn heranmachte.
Und nutzte seine Situation aus.
Sehr richtig, Watson. Moriarty versorgte Moran großzügig mit Geldmitteln und benutzte ihn lediglich für ein paar ganz besondere Vorhaben, denen gewöhnliche Verbrecher nicht gewachsen waren. Erinnerst du dich an den Tod von Mrs. Stewart in Lauder im Jahre 1887?
Warte mal, Mrs. Stewart?
Ja, ist vollkommen egal. Aber ich bin überzeugt, dass Moran dahinter steckte, obwohl ihm nie etwas nachgewiesen wurde. Moran deckte sich in allem, was er tat, mit einer Gerissenheit, der nicht beizukommen war. Nicht einmal, als Moriartys Bande schließlich aufflog.
Und was hat das alles mit unserem Unternehmen heute Nacht zu tun?
Begnüge dich mit der Feststellung, Watson, dass Oberst Moran der einzige überlebende Mensch ist, der mich bei der erstbesten Gelegenheit ohne Zögern ins Jenseits zu befördern wünscht. Ich für meinen Teil warte schon seit 3 Jahren auf die Chance, ihm das Handwerk zu legen. Dass er und ich gleichzeitig das Londoner Pflaster unsicher machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber was sollte ich tun? Ich konnte ihn ja kaum bei der ersten Begegnung über den Haufen schießen.
Hättest du die Sache nicht der Polizei übergeben können?
Nein, das ist zwecklos. Es liegt keine Spur von einem Beweis gegen ihn vor. Nein, Watson, ich konnte nichts unternehmen bis...
Bis was?
Na eben, bis heute Abend.
Wo du dir ein leeres Haus ansehen willst.
Wo ich mir von einem leeren Haus aus unsere frühere bescheidene Wohnung ansehen will. Nummer 221B, Baker Street. Glücklicherweise wieder in meinem Besitz.
Das ist ziemlich ungemütlich hier, ne? Grässlich, dieses leere Haus mit den abgerissenen Tapeten.
Ja, schrecklich verwahrlost. Aber für unsere Zwecke geradezu ideal.
Sollen wir nicht eine Kerze anzünden,
nein,
Holmes?
Nein, lieber nicht. Nicht. Ja. Das Licht von der Straßenlaterne genügt ja. Wir erregen nämlich sonst die Aufmerksamkeit des Polizisten, der gerade unten vorbeikommt. Außerdem könnte das Oberst Moran davon abhalten zu kommen.
Findest du es wirklich eine gute Idee, ihn hier zu treffen, in diesem Haus? Du sagst doch, er schreckt vor nichts zurück. Wäre es nicht sicherer, ihm irgendwo im Freien zu begegnen?
Oh, da habe ich dich wohl etwas irregeführt, Watson. Entschuldige. Wir haben keinerlei Verabredung mit ihm. Vielleicht kommt er überhaupt nicht. Aber ich möchte es eigentlich annehmen.
Dann sei so freundlich und erkläre mir endlich, was wir in diesem dumpfen Loch hier sollen.
Also, von diesem Haus hier hat man einen ausgezeichneten Blick auf den Häuserblock der anderen Seite und auf unsere alte Wohnung, Nummer 221B. Darf ich dich bitten, mein lieber Watson, wenig näher an dieses verschmutzte Fenster heranzutreten?
Ja.
Vorsicht, Vorsicht! Oh. Zeigen dürfen wir uns nicht.
Oh, durch diese Scheiben sieht uns niemand.
Wisch mal eine ganz kleine Stelle sauber, wo es am wenigsten auffällt. Und dann sage mir, ob meine 3-jährige Abwesenheit mein Talent dich zu überraschen verringert hat.
Ja, Moment. So. Da drüben, Holmes. Das ist ja fantastisch.
Was ist denn, Watson?
Deine Silhouette. Da oben im Fenster von Nummer 221B.
Du erkennst mich also?
Das ist glänzend gemacht. Wärst du nicht hier, ich würde bestimmt glauben, du säßest da oben.
Wie sagt Shakespeare? Vom Alter welk ich nicht, noch stumpft Gewohnheit mein unbegrenztes Wechsel.
Ja, das kannst du von dir wohl behaupten, Holmes.
Ich muss sagen, sieht mir wirklich sehr ähnlich.
Ja, also ich hätte geschworen, du bist es.
Unser Dank gebührt Monsieur Oscar Meunier aus Grenoble. Es ist eine Wachsbüste.
Es ist verblüffend ehrlich.
Ja, er hat mehrere Tage zu ihrer Herstellung benötigt. Die letzten Handgriffe habe ich selbst vorgenommen, bei meinem Besuch in der Wohnung heute Morgen.
Ja, und jetzt verrätst du mir vielleicht auch, welchem Zweck das dienen soll.
Höchst einfach. Ich habe schwerwiegende Gründe, gewisse Leute glauben zu machen, ich säße untätig zu Hause, während ich mich in Wirklichkeit ganz woanders befinde.
Wen? Oberst Moran?
Und noch andere Mitglieder dieser reizenden Gesellschaft, deren ehemaliger Anführer in der Reichenbach-Klamm liegt. Sie haben bestimmt von Moran erfahren, dass ich noch am Leben bin. Also musste ich auch früher oder später wieder in meine alte Wohnung zurückkehren. Man hat sie dauernd unter Beobachtung gehalten und heute Morgen endlich hat man mich ankommen sehen.
Woher willst du das wissen?
Ich habe einen von seinen Spitzeln erkannt. Ein ganz harmloser Bursche, Parker mit Namen und Würger von Beruf. Ein ausgezeichneter Maultrommelspieler. Es war mir klar, dass er die Neuigkeit sofort seinem Boss zutragen würde.
Aber warst du denn nicht verkleidet, als du zurückkamst?
Doch, aber das wusste Parker. Es war ihm anzusehen, dass er mich erkannte.
Ich glaube, Holmes, so gut diese Wachsbüste auch ist, wenn diese Leute sie lange genug im Auge behalten, müssen sie doch merken, dass sie sich nicht rührt.
Hast du sie lange genug im Auge behalten, Watson?
Aber ja, ja doch.
Ja, dann sei so gut und tu es noch ein klein wenig länger.
Ich weiß wirklich nicht, wozu. Aber, nein, das ist doch nicht möglich.
Was? Was, Watson, ist nicht möglich?
Da drüben, der Schatten bewegt sich. Eben noch war das Profil zu sehen und jetzt der Rücken.
Natürlich bewegt sie sich, Watson. Hältst du mich wirklich für so einen Stümper? Hast du geglaubt, ich bilde mir ein, ich könnte die gerissensten Gauner Europas mit einer Attrappe reinlegen?
Still!
Da kommt jemand. Rasch, Watson. Vom Fenster in die Ecke dort.
Ja.
Da kann man uns nicht sehen.
Damit wären Sie endgültig erledigt, Mr. Sherlock Holmes.
Das glaube ich nicht, Herr Oberst. Verdammt! Verdammt! Wer sind Sie?
Sherlock Holmes, Herr Oberst.
Ich.
Jetzt haben wir Sie endlich.
Das hätten Sie wohl nicht erwartet.
Lassen Sie mich los!
Halt ihn fest, Watson.
Ja, ja, ja.
Wo habe ich denn meine Trillerpfeife?
Schnell machen, Meister, da oben!
Kommen Sie schnell! Helfen Sie mir, Inspektor! Haben Sie einen Wachtmeister?
Gut, ja. Der kann nicht mehr weg.
Ja. Gute Arbeit, Mr. Holmes.
Inspektor Lestrade? Ja, wie kommen Sie denn hierher?
Wir haben Ihre Meldung in Scotland Yard erhalten, Mr. Holmes. Und da sorgte ich natürlich dafür, dass man mir die Sache übergibt. Es freut mich, Sie wieder hier in London begrüßen zu dürfen.
Ich dachte mir schon, dass Ihnen ein wenig Hilfe nicht ungelegen käme. Drei unaufgeklärte Morde in einem Jahr, das ist wirklich ein bisschen viel. Finden Sie nicht auch, Inspektor?
Tja, Mr. Holmes.
Na, mit dem Mulesee-Fall, da sind Sie ja ganz gut fertig geworden. Das muss man Ihnen lassen, ja. Den haben Sie ja auch mit mehr Geschick angepackt als der... Ja, also, wie gesagt, Lestrade, Sie haben gute Arbeit geleistet.
Kanaille! Sie verdammte Kanaille!
Ah, unser Freund wird gesprächig. Herr Oberst. Alte Freunde finden sich immer wieder. Heißt es nicht so? Ich glaube, ich hatte nicht mehr das Vergnügen, Ihnen zu begegnen, seit Sie mir bei meiner Flucht von den Reichenbachfällen Felsblöcke nachwarfen.
Sie durchtriebener Teufel! Was wollen Sie eigentlich von mir?
Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie ja noch gar nicht vorgestellt. Bitte, Wachtmeister, geben Sie mir doch mal Ihre Laterne.
Bitte, Mr. Holmes.
Inspektor Lestrade, Dr. Watson. Und das ist Oberst Sebastian Moran. Ehemals bei der kaiserlich-indischen Armee und der beste Großwildjäger, den unser östliches Weltreich je gesehen hat. Also ich glaube, ich täusche mich nicht, Oberst, wenn ich behaupte, dass Sie den Rekord an erlegten Tigern immer noch halten.
Ne? Lassen Sie mich doch zufrieden.
Es wundert mich eigentlich, dass ein so erfahrener Jäger wie Sie sich durch eine so einfache List täuschen ließ. Also diese Mätzchen, die müssten Sie doch längst kennen. Haben Sie noch nie eine junge Ziege an einen Baum gebunden und sich dann mit Ihrem Gewehr auf die Lauer gelegt, bis der Köder Ihnen den Tiger vors Korn bringt? Und sehen Sie, Herr Oberst, dieses leere Haus hier war mein Baum und Sie waren der Tiger.
Ich könnte Sie in der Luft zerreißen.
Ja, das könnte Ihnen so passen.
Ob Sie ein Recht haben, mich zu verhaften oder nicht, Inspektor, auf jeden Fall besteht kein Grund, mich den Anwürfen dieses Individuums auszusetzen. Falls ich wirklich in den Händen der Justiz bin, dann erledigen Sie Ihre Pflicht wenigstens, wie es sich gebührt.
Da hat er eigentlich recht, Mr. Holmes. Haben Sie noch irgendetwas zu sagen, bevor wir ihn abführen?
Ich glaube nicht. Oder doch, ja. Würden Sie mir vielleicht verraten, welche Anklage Sie gegen ihn erheben wollen?
Welche Anklage, Sir? Ja, ja
Mordversuch an Mr. Sherlock Holmes, nicht natürlich.
Doch, Inspektor, ich wünsche nicht, in dieser Sache erwähnt zu werden.
Ja, ich verstehe
Ihnen
nicht.
Ihnen, Lestrade, Ihnen allein gebührt das Verdienst für die gerade vorgenommene Verhaftung. Ich gratuliere Ihnen. Wirklich gratuliere Ihnen. Mit Ihrer gewohnten glücklichen Mischung von Schlauheit und Wagemut haben Sie ihn erwischt.
Ihn erwischt? Ja. Wen habe ich erwischt?
Den Mann, den die gesamte Polizei sucht. Den Mann, der Ronald Adair durch ein offenes Fenster im zweiten Stock in seiner Wohnung in Park Lane erschossen hat. Oberst Sebastian Moran.
Sie sind ja wahnsinnig. Beweisen Sie das erstmal.
Bedauere, Oberst. Zunächst muss ich Sie zum Verhör ins Revier bringen lassen. Wachtmeister.
Jawohl, Inspektor. Kommen Sie.
Danke für Ihre Hilfe, Mr. Holmes.
Das werden Sie mir büßen.
Und jetzt, mein lieber Watson, brennst du doch sicher darauf, unser altes Heim endlich einmal wieder zu besuchen. Nimm das Gewehr des Obersten lieber mit und falls dich der Zug durch das zerschossene Fenster nicht stört, dann kann ich dich bestimmt in meinem Arbeitszimmer bei einer gemütlichen Pfeife interessant und nutzbringend unterhalten.
Hier, Mr. Holmes. Sehen Sie sich das an.
Och, die paar Fensterscherben, die machen uns doch nichts aus, Mrs. Hudson. Ich bin nur froh, dass Sie unverletzt geblieben sind.
Mir konnte ja nichts passieren. Ich habe mich genau an Ihre Anweisungen gehalten.
Dr. Watson kann einfach nicht verstehen, wieso die Wachspuppe sich von Zeit zu Zeit bewegt hat. Würden Sie es ihm bitte erklären?
Ja, bitte, Mrs. Hudson. Was hat Mr. Holmes Ihnen denn da wieder zugemutet?
Oh, das war nichts weiter, Sir. Ich bin auf den Knien immer hin und her gerutscht, genau wie Mr. Holmes gesagt hatte, und habe die Büste geschoben.
Büste geschoben.
Ohne mich sehen zu lassen, natürlich.
Ja, so war das also.
Aber als der Schuss fiel, habe ich es doch ein bisschen mit der Angst bekommen. Da bin ich schnell weggekrochen. Um mich herum regnete es Glasscherben. Aber ich habe nichts abbekommen.
Da haben Sie aber Glück gehabt, Mrs. Hudson.
Ja, Mr. Holmes, tut mir nur leid um Ihr wunderbares Wachsporträt. Die Kugel ist mitten durch den Kopf der Büste gegangen. Sehen Sie nur.
Ja,
ein Meisterschütze, Holmes.
Hier ist noch die Kugel. Sie lag auf dem Teppich.
Jetzt sieh mal, Watson, ganz platt gedrückt hat sie sich wahrscheinlich an der Wand. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für Ihre mutige Hilfe, Mrs. Hudson.
Gern geschehen, Sir. Ein Glück, dass Sie beide wieder hier sind,
ja,
wenn ich so sagen darf. Ja. Bitte rufen Sie mich, wenn Sie etwas brauchen.
Ja, Mrs. Hudson, meine Pfeife.
Dort auf dem Tisch, Mr. Holmes. Ja. Alles schon vorbereitet.
Mrs. Hudson, Sie sind unübertrefflich.
Danke, Mr. Holmes.
So, mein lieber Watson, setzen wir uns.
Was für ein großartiger Schuss. Mitten in den Hinterkopf. Direkt durchs Gehirn.
Die Augen des Herrn Oberst sind noch ebenso scharf wie früher. Ich hab dir ja gesagt, er war der beste Schütze Indiens.
Zeig mir doch bitte mal die Kugel.
Hier.
Das ist doch eine Revolverkugel, Holmes.
Genau, mein lieber Watson.
Aber er hat doch mit einem Luftgewehr geschossen.
Ja, hier, sieh es dir an. Es ist ein Luftgewehr. Aber ein Modell, wie du es bestimmt noch nie im Leben gesehen hast.
Ja. Das ist eine ungewöhnliche Waffe.
Ja, Watson. Sie ist auch im Auftrag eines ungewöhnlichen Mannes konstruiert worden.
Und wer war das? Der Oberst?
Noch bedeutender. Professor Moriarty. Von der Existenz dieser Waffe weiß ich schon seit Jahren.
Ein Luftgewehr mit Revolverkugeln.
Außerordentlich durchschlagskräftig und praktisch unhörbar. Wenn ein Schütze wie Moran etwas derartiges in die Hand bekommt, lassen sich die Folgen leicht voraussehen. Zwei Morde mit zwei Kugeln. Also falls ich wirklich da gesessen hätte anstelle der Wachspuppe.
Zwei? Der Mord also auch?
Ohne jeden Zweifel. Ein Mantelgeschoss aus einem Revolver stand in der Zeitung. Kein Mensch hatte den Schuss gehört. Abgesehen davon, dass niemand aus der Entfernung mit einem Revolver so präzise treffen kann. Sobald ich von der Sache hörte, wusste ich, dass meine Chance gekommen war. All die Jahre habe ich darauf gewartet, dass Moran etwas tut, was der Polizei unzweideutige Beweise liefert und ihn endgültig erledigt. Dieser Mord war der Beweis.
Dann war der Grund unseres Unternehmens heute
Natürlich,
Abend also...
Watson. Ich konnte ja schließlich nicht zur Polizei gehen und den Oberst des Mordes in der Park Lane bezichtigen. Das hätte doch kein Mensch für möglich gehalten. Zumal man das Gewehr trotz aller Anstrengungen bestimmt nie gefunden hätte. Ich musste also alles so vorbereiten, dass er bei einer neuen Tat ertappt wurde. Und wie du siehst, war das verhältnismäßig einfach.
Du wusstest also, dass er einen Anschlag auf dich machen würde, sobald er von deiner Rückkehr erfuhr.
Wäre ich nicht zurückgekehrt, so hätte er sich längst außer Landes begeben, die wertvolle Waffe versteckt und sich für einige Zeit aus dem Staub gemacht. Als ich dann auftauchte, beschloss er, seine Abreise zu verschieben, um vorher auch noch mich aus dem Weg zu schaffen.
Jetzt wird mir alles klar.
Wie schön, mein lieber Watson.
Ja, nur eins.
Na, was jetzt noch?
Ich verstehe nicht den Zusammenhang mit Ronald Adair. Welchen Grund hatte Murren, ihn umzubringen?
Mein lieber Watson, nicht nur deine Aufnahmefähigkeit hat gelitten, seit du meine Gesellschaft entbehren musstest. Auch deine Beobachtungsgabe ist geringer geworden. Du hast doch die Polizeiberichte über den Fall gelesen, oder nicht?
Natürlich habe ich die Berichte gelesen.
Nun, das Kartenspiel.
Welches Kartenspiel?
Watson, du hast doch gelesen, dass Adair, als er nachts heimkehrte, vom Kartenspielen kam.
Ja, aus einem Club. Neben seiner Leiche fand man später einige Gold- und Silbermünzen, fein säuberlich aufgestapelt.
Und außerdem eine Liste mit Namen und gewissen Summen. Erinnerst du dich auch noch an die Namen?
Das war ein Sir John und ein General, glaube ich. Ja, ein General.
Ein Oberst war es, Watson. Sir John Hardy, ein Mr. Murray und ein gewisser Oberst Morren.
Ja, natürlich. Oberst Morren!
Ja, ich glaube, du musst noch einiges dazulernen, Watson. Ronald Adair hatte mit Morren und den beiden anderen Karten gespielt. Als er erschossen wurde, war er dabei, seinen Gewinn oder Verlust auszurechnen.
Und was für Schlüsse ziehst du daraus?
Damit, lieber Watson, begeben wir uns auf das Gebiet der Vermutungen, wo auch die beste Logik nichts mehr verbirgt. Wir können nur jeder unsere eigene Hypothese aufstellen und deine kann genauso gut zutreffen wie die meine.
Aber du hast dir doch bestimmt schon eine Meinung gebildet.
Wer weiß, ob nicht vielleicht bei diesem Kartenspiel ein Streit entstanden ist. Karten und Frauen, Watson, die stecken hinter vielen Verbrechen. Morren war immer schon ein berüchtigter Falschspieler. Also wenn du meine Theorie wissen willst, ich würde sagen, Adair hat den Oberst beim Falschspielen erwischt und gedroht, ihn bloßzustellen. Ein derartiger Skandal hätte ohne Zweifel Morrens Ausschluss aus dem Club und das Ende vieler seiner Pläne zur Folge gehabt. Vom Verlust seiner wichtigen Einnahmequelle ganz zu schweigen. Ja, also das halte ich für denkbar. Und du?
Sicherlich hast du wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen, Holmes.
Das wird sich bei der Gerichtsverhandlung herausstellen. Inzwischen wird uns Oberst Morren nicht länger belästigen. Und das erstaunliche Luftgewehr wird das Scotland Yard Museum um eine Sehenswürdigkeit bereichern.
Und Mr. Sherlock Holmes kann sein Leben wieder der Untersuchung all der interessanten kleinen Probleme widmen, die uns das komplizierte menschliche Leben in so reicher Zahl beschert.
Ja, das will ich aber auch sehr hoffen, mein lieber Watson.
In unserer Sendereihe Aus der Chronik des Dr. Watson brachten wir Das leere Haus, ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig, nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Ins Deutsche übertragen von Ruth von Markart und John Lackland. In den Hauptrollen Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Erik Schumann, Mrs. Hudson, Marlies Schönau, Mycroft Holmes, Hans Kaninenberg, Oberst Morren, Werner Hessenland, Inspektor Lestrade, Harry Kahlenberg, Jessie, ein Stubenmädchen, Sabine Schiller. Außerdem wirkten mit Claudia Bethke, Wolfgang Dörich, Dietrich Thoms und Alexander Malachowski. Musik: Konrad Elfers. Ton und Technik: Heinz Sommerfeld und Barbara Liebrich. Assistenz Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.
Habt ihr manchmal genug von der grauen Realität? Dann haben wir jetzt einen Cyberpunk-Hörspieltipp.
Bist du bereit für das Turnier der Legenden? Gladiatoren des 22. Jahrhunderts kämpfen um Fame und Cash.
Mabee, ist es menschlich? Gefährlich? Wow.
Mittendrin Stuntboy Kasumi.
Oh, shit. Vorsicht, Phoenix! Sie sind hinter uns!
Unter der glänzenden Oberfläche tobt der Kampf um die Zukunft.
Tauche weiter nach oben.
Erlebe die Kalypse im Game, das sich Leben nennt.
Epos in-game.
Neongrau. Von Aiki Mira. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.